ARD.
Ich bin dann auch einfach abends lieber mit dem Tag fertig und daheim. Ich mache lieber tagsüber meine Sachen. Mich stört es auch einfach, dass momentan feiern gehen geht ja erst um, keine Ahnung, 2 Uhr nachts richtig los. Da bin ich schon im Bett lange.
Diese Firma hat halt diese Regeln, ne? Es gibt so diese Compliance-Regeln, die sind halt so bei der katholischen Kirche, da darfst du den Ball nicht aus dem Feld treten.
Ja.
Weißt du?
Und du darfst aber auch nicht bumsen.
Das nennt man so, wenn man Elfmeter schießt. Genau, das darf man dann nicht.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Hans Siegel
und
Carlo Sommer.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Hi.
Hi.
Ich bin aufgeregt.
Ja?
Ja. Ja, weil sich ja in dieser Folge am Ende wird sich ja dann weisen, ob du dann sagst, was in deinem Freundebuch steht oder umgekehrt, ne?
Du hast es schon lange angekreuzt. Ich glaube, in Folge 2 hast du es angekreuzt.
Ich hab's angekreuzt, ja.
Da auch die große Enthüllung und natürlich dann auch mein Kreuzchen, das gesetzt wird.
Mal sehen, ob wir befreundet sind. Also, genau.
Wir haben aufgehört mit dem Tanz
und
der ersten Bühnenerfahrung.
Ja, du wolltest erzählen, dass du getanzt hast.
Ja, so viel zu erzählen, glaube ich zumindest. Wer weiß, auf was du mich jetzt gleich noch bringst, gibt es glaube ich gar nicht. Aber ich habe getanzt, als ich 9 oder 10 war das erste Mal und da habe ich Standard und Latein getanzt in so einer Tanzschule.
Nee.
Meine Nachbarin hat mich gefragt, weil sie da Lust hatte, die war 1 oder 2 Jahre älter als ich und hat noch einen Tanzpartner gebraucht.
Ja.
Und wir haben früher zusammen auf der Straße gespielt.
Ja.
Und dann hat sie mich gefragt, ob ich denn da Lust drauf hätte und ich hatte Lust drauf. Und dann sind wir da zusammen hin und haben das, glaube ich, für so 3 oder 4 Jahre gemacht.
Wow.
Und haben da so Standard und Latein getanzt.
Also dann auch richtig gelernt und richtig gut?
Ja, genau. Also es war weniger so Grundschritt und dann ein bisschen ausgeweitet, sondern es waren dann wirklich so Routinen, die wir getanzt haben. So. Ja, aber es hat sehr Spaß gemacht.
Was heißt Routinen? Also
nennt man das Routinen? Ich weiß
nicht. Also, so Abläufe?
Ja, genau. Also, und da gab es aber keine Auftritte. Es gab da manchmal so Wettbewerbe, an denen ich aber nie teilgenommen habe, weil ich nicht gut genug war als Kind. Also zumindest hat man uns das so verkauft. Vielleicht haben sie jetzt auch. Aber das war auch nur eine ganz kleine Tanzgruppe. Ich glaube, wir waren immer so 6 Leute, also 3 Paare.
Ja.
Und hat aber sehr Spaß gemacht. Und dann haben wir irgendwann damit aufgehört. Und ein paar Jahre später, 1, 2 Jahre später oder so, habe ich angefangen mit so Modern Dance. Es wurde verkauft als Hip-Hop. Aber es ist, ich weiß nicht, Hip-Hop kann man immer gar nicht so richtig dazu sagen. Es ist halt so, es hat Einflüsse von, glaube ich, so Jazz Dance, Modern Dance.
Ja.
Auch Hip-Hop auf moderne Musik. Und es war in der Tanzschule von Dead Lefty Soest.
Hör auf. Ja. Der war ja gerade auch in der Folge. Der war erst
kürzlich hier, ja.
Okay. Du hast dann bei Detlef, mit Detlef oder war
nicht mit ihm, sondern er hatte eben diese Tanzschule und da gab es dann in ganz Deutschland verschiedene Tanzschulen davon und da waren dann Leute für ihn quasi, die das gelehrt haben. Aber es war sein Gesicht vorne drauf und da war ich.
Und dann hast du es gelassen?
Ja, bis ich glaube ich auch so 17 oder 18 war oder so. Also waren schon ein paar Jahre dann, 5 Jahre.
Dann war es ja richtig gut.
Ja, ich war nicht der Schlechteste, würde ich sagen. Ja. Und da haben wir dann auch Auftritte gehabt. Das war immer so, ein paar Mal im Jahr gab es dann von der Tanzschule selbst Veranstaltungen oder auch auf Festen, die in Fürth stattgefunden haben oder in Nürnberg stattgefunden haben, da haben wir dann getanzt, auf den Bühnen.
Dann kriegst du jetzt mal von mir eine elterliche, freundschaftliche Rüge, weil du auch gesagt hast, dass du nicht mehr Klavier spielst.
Ja, stimmt, da haben wir drüber gesprochen.
Hast du erzählt und das finde ich schändlich gar.
Ja, ich finde es auch schade.
Warum machst du es nicht mehr?
Das habe ich auch ein paar Jahre lang gemacht. Ich habe Keyboard gespielt, kein Klavier, weil auch Klavier nimmt mehr Platz ein.
Ja.
Da war nicht unbedingt der Platz da. Ein Keyboard hat man schneller aufgebaut. Und das habe ich aber auch irgendwann sein lassen, weil ich als Jugendlicher das Üben vernachlässigt habe. Und dann hat es irgendwann wenig Sinn ergeben, dann noch weiter hinzugehen. Das ist ja leider oft so. Aber vielleicht kann ich das ja auch irgendwann wieder anfangen. Irgendwann vielleicht dieses Jahr.
Also aus der Erfahrung eines älteren Herrn gesprochen, musst du gleich wieder anfangen, weil das ist so der Klassiker, den man dann so vor sich hinschiebt und herschiebt und sagt, ja, mach ich mal. Und dann macht man es nie wieder. Und das wäre schade.
Ich würde es auch gerne dann mit Musikstunden aber wenn dann machen, dass ich auch was habe, wo ich eine Routine habe und wo ich mich wirklich dran halten muss, weil das hilft mir immer. Also ich bin weniger der Typ, der sich dann alleine hinsetzt und das einfach so glaube ich, macht. Zumindest anfangs.
Du brauchst Struktur. Du brauchst Struktur. Mhm. Okay.
Von außen vorgegebene Struktur. Ja.
Was ja deiner Arbeitsweise widerspricht, ne? Weil du ja quasi deine ganze Arbeit. Mhm. Aber da ist eine Struktur, dass dir dein Format vorgibt, dass du jeden Tag was bringen musst.
Zweimal die Woche. Und ich weiß aber nicht, zweimal die Woche was hochlade und dann muss ich bis dahin fertig sein. Und das
ist dann deine Struktur.
Genau.
Ja. Ach so, nur zweimal die Woche?
Ja, zweimal die Woche auf Instagram und TikTok und dann gibt es noch den Podcast und dann alles, was dazwischen passiert.
Achso, dann hast du ja eh zu tun.
Hm. Was wir hier jetzt machen.
Und das Tanzen, stell mir vor, wenn du mit 9, hast du gesagt, mit 9 oder 10 zum Standardtanz gegangen bist, war das ja wahrscheinlich auch nicht so cool bei den Kumpels, weil die natürlich Fußball spielen gegangen sind, oder?
Ja, aber zum Glück habe ich mich davon nicht beirren lassen. Ich habe da in dem Moment auch gar nicht drüber nachgedacht, was gut war wahrscheinlich. Aber ich wurde gefragt und dann hat sich das nicht schlecht angehört und dann habe ich es gemacht.
Aber du hast kein Ballett gemacht?
Nee, es war kein Ballett. Aber jetzt auch im Nachhinein, wieso nicht? Ja, vielleicht hätte ich auch Ballett machen sollen.
Hättest du machen können, sollen vielleicht sogar. Ja,
das hast du gemacht, ne?
Ich habe dann Ballett gemacht eigentlich. Da kam ich auch dazu, wie so die Jungfrau zum Kind, weil ich ja in der Schauspielschule war am Landestheater. Und dann habe ich die nach einem Jahr verlassen, weil mir klar war, ich muss einen anderen Weg gehen, ich muss mir das selber zusammenbasteln und habe dann, was ich dir schon mal erzählt habe, mit Regisseuren gearbeitet und habe mir dann einen Sänger gefragt, ob der mir Gesangsstunden gibt und so. Und dann habe ich gedacht, ich muss ja irgendwie eine Ausbildung für mich selber zusammenschustern, damit ich am Theater alles spielen kann. Und dann dachte ich mir, was ich gerne machen würde, wäre Musical. Mhm. Und Operette, weil ich fand Operette halt geil. Und dann, da haben sie mich damals gemobbt, weil sie alle gesagt haben, was willst du denn Operette machen? Ich finde Operette witzig, ich finde Operette cool und vor allem schwer. Und dann haben zu dieser Zeit damals gerade die Geschwister Pfister, weiß nicht, ob die dir was sagen.
Nee.
Die werden dir bestimmt gefallen, ein wunderbares Musiktheater-Ensemble. Mhm. Die machen eigene Shows, aber auch spielen sie Operetten auf ihre Art und Weise. Geschwister Pfister wirst du lieben.
Mhm. Guter Name.
Das ist eine super Truppe. Und dann dachte ich mir, Operette ist cool und so. Und da muss ich tanzen lernen. Und dann gab es im Landestheater auch natürlich oben eine Dance Company, Drei-Spartenhaus. Und dann habe ich gesehen, dass am Donnerstag und am Samstagnachmittag, dass da immer Kinderballett ist und dass die, und Josette Gardineau war damals war davor die prima Ballerina am Landestheater, die getanzt hat und dann war sie halt in Rente. Und dann bin ich zu ihr und habe gesagt, ich müsste irgendwie ein bisschen tanzen lernen. Und dann hat sie gesagt, sie kann mir jetzt nur anbieten, dass ich am Donnerstag oder am Samstagnachmittag zum Kinderballett dazukomme, weil die lernen die Basics und so. Dann
schadet nichts.
Und dann war ich halt dann da fast anderthalb Jahre dabei und bin dann immer am Nachmittag hin und habe da mitgelernt mit den Kindern. Und dann waren halt die von 5- bis 8-Jährigen im Unterricht und hinten stand ich halt dann. So.
Der 91 Mann.
Genau, und dann war das aber richtig cool, weil ich was gelernt habe. Es war auch dann auch anstrengend und Dehnung und Spagat und alles und so. Und das Einzige, was ich machen musste, weil sie wollte kein Geld von mir, dass ich am Ende eine Viertelstunde die kleinen Ballettmäuschen dann immer so hebe, damit sie ihre Figuren lernen irgendwie. Und das war halt dann der Spaß für sie, weil ich war halt eben relativ groß und dann habe ich die halt da immer so hoch. Und dann dachte ich, okay, jetzt weiß ich, wie eine Pirouette geht oder eine Doppelte oder der Spagat oder der Sprung und hier und Plié und hast du nicht gesehen, was da alles dabei war. Und eines Tages sagt sie, sie hätte eine Audition für mich.
Oh, cool.
Dann sage ich, ja, wieso eine Audition? Ich wollte ja nur, nee, das ist schon, du kannst das schon, du machst das dafür, dass du erst jetzt angefangen hast, ist es schon erstaunlich.
Ist ja schon recht spät eigentlich damit
anzufangen. Ja, viel zu spät, klar. Aber ich wollte ja eigentlich nur, wissen, wenn ich bei einem Musical bin, keine Ahnung, wenn ich Cats mache oder so, oder wie heißt das andere mit den Zügen hier?
Starlight Express.
Sowas dachte ich, könnte mal passieren.
Ja.
Dann weiß ich, geht so. Und dann sagt sie, Audition, sage ich, wofür? Ja, es kommt das Marburger Staatsballett nach Innsbruck und sie suchen noch Zusatztänzer für Spartakus. Mhm. Ein großes Ballett und so. Und sage ich, aber da bin ich doch völlig falsch. Sagt sie, nein, da machst du mit, komm. Und da kommen auch andere von anderen Tanzschulen. Dann sage ich, ja, du sagst von anderen Tanzschulen, das sind junge Leute, die machen das halt schon, seit sie ja. Kind sind. Du machst damit, dann war ich da mit dabei und dann war es Vortanzen für die jungen Herren. Und ich war in der letzten Reihe, habe mich da ganz hingestellt, damit mich der Typ da bloß nicht sieht. Und das war so ein 80-jähriger Choreograf. Ja. Und der hat mich dann gesehen und dann ist er zu mir mit dem Stock und meinte, du tanzt mit. Und dann war ich dabei. Und das war meine erste Premiere als Tänzer im Landestheater. Ich war vorher nie auf der Bühne, habe noch kein Stück gespielt oder nicht in einer kleinen Rolle. Das war ganz am Anfang.
Wow.
Und dann stand ich da und habe dann da mitgetanzt. Und dann war das extrem aufregend. Und
hast du dich dann aber sicher genug gefühlt?
Ich habe es mit Humor dann übernommen. Gut. Ich kam natürlich auch mal ein bisschen zu spät bei dem Einsatz oder so. Aber es hat irgendwie funktioniert. Und so. Und dann gab es einen Wechsel am Theater. Dann haben wir eine neue Tanzchefin gekriegt. Und dann wurde eben modern getanzt. Mhm. Und dann haben sie mich nochmal besetzt für zwei Stücke. Dann habe ich zwei Produktionen modern getanzt, weil dann musst du ja technisch nicht so sauber tanzen.
Genau.
Dann geht es ja mehr um Ausdruck und so. Und dann braucht man einen Schauspieler, der die Szene und die auch mit ein bisschen Tanz füllt. Mhm. Und dann habe ich nur zwei Modern-Produktionen gemacht. Und dann parallel dazu aber auch schon gesungen und Musik gemacht. Und so war das. Und dann habe ich es aber auch nicht mehr gemacht, weil ich dann mich entscheiden musste, wo lege ich jetzt meine Energie rein, gehe ich ins Schauspiel. Mein Gesangslehrer meinte, wenn du dich anstrengst,
könnte es auch da klappen.
Mhm. Dann müsstest du jetzt aber dann eine Aufnahmeprüfung in der Musikhochschule machen und die Stimme auch wirklich.
Mhm.
Und dann war ich wirklich kurz einen Moment am Überlegen, ob ich das nicht machen sollte.
Ja.
Weil ich finde Oper großartig und dann dachte ich mir, wenn es für die kleine Oper, die Operette reicht, wäre es ja auch ganz lustig.
Ja.
Und dann hat der Oberspielleiter zu mir gesagt, ich habe dann schon zwei kleine Produktionen mitgespielt, parallel dazu die Gesangsausbildung gemacht und irgendwann habe
ich gemerkt, dass die Stimme sich verändert, weil ich immer mehr gesungen habe. Ne? So,
ja. Wo es mir so und sagt er, machst du jetzt noch weiter mit der Singerei oder wie? Und dann sage ich, weiß ich nicht. Und sagt er, du musst dich jetzt entscheiden, weil man hört, dass du die Stimme anders bildest.
Mhm.
Und dann habe ich mich mit meinem Gesangslehrer hingesetzt und habe gesagt, ich glaube, ich bin kein Sänger.
Weil du es einfach nicht so gefühlt hast, weil dir das andere mehr gefallen hat, mehr Spaß gemacht hat.
Ja. Und ich glaube, weil es mir in dem Moment auch ich habe mich da drüber nicht hinausgesehen.
Ja.
Es war mir, also der Berg war mir zu, um bei dem Bild zu bleiben, der Berg war mir zu groß. Die Einsamkeit, Partituren zu lernen, dann doch, ich habe kein Instrument gelernt gehabt, also Gitarre in der Schule. Nur in der Schule damals Gitarre, musisches Gymnasium so, aber ich war jetzt so und dachte mir,
Du bist kein klassischer Musiker. So.
Ja. Weißt du? Und so habe ich es gelassen. Mhm. Und so habe ich da so ein bisschen reingeschnuppert und dachte mir, ach, wie schön, wenn Leute das können. Und deswegen bewundere ich das natürlich immer noch sehr und gehe gerne ins Ballett zum Beispiel.
Ja.
Gehst du ins Ballett?
Ja, gerne. Also das letzte Ballett ist auch schon ein bisschen her, dass ich das gesehen habe. Das war eine gute Mischung aus sehr modernem Ballett und aber auch so sehr traditionellem. Und das fand ich sehr gut. Es waren drei Stücke in einem.
Mhm.
Von unterschiedlichen, nennt man es Regisseuren? Nicht?
Choreografen.
Choreografen,
ja.
War sehr cool.
Wo?
In Nürnberg.
In Nürnberg.
Ja. Im Opernhaus.
Und andere Theater? Gehst du andere Theaterstücke oder Oper,
Konzerte? Zu selten, aber wenn ich es tue, dann gefällt es mir immer sehr gut und ich würde es sehr gerne öfter machen. Auch eine Sache, jetzt habe ich mehr Zeit dieses Jahr. Seit diesem Jahr bin ich selbstständig. Ich kann mir meine Zeit selbst mehr einteilen.
Ach so.
Und das letzte Jahr war ziemlich voll, weil ich dann noch gearbeitet habe im Angestelltenverhältnis und nebenbei meine Social Media Sache gemacht habe. Und das dann auch schon gut meine Zeit
gefüllt hat. Das hast du jetzt gelassen?
Und jetzt habe ich auf einmal wieder mehr Zeit für Hobbys, schöne Dinge,
die ich machen kann. Die Work-Life-Balance.
Richtig, das haben wir wieder. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich sowas in Zukunft auch wieder öfter mache.
Reist du eigentlich gerne?
Ja, schon, aber ich mag es überhaupt nicht zu planen. Ich bin überhaupt kein Planer. Und diese Vorbereitung auf eine Reise ist dann eher das, was ich gerne an andere abgebe.
Du bist so widersprüchlich. auf der einen Seite sagst du, du brauchst Struktur und schaffst sie dir aber nicht.
Ja.
Und tust gern Dinge und
aus Gemütlichkeit. Ich sag's dir, das ist wirklich einfach nur
Faulheit?
Ja.
Bist du ein fauler Mensch?
Das ist, glaube ich, mein Laster, ja.
Faulheit? Oder was ist es?
Ist das nicht eine der Todsünden? Faulheit, Bequemlichkeit?
Wahrscheinlich. Ja. Bequemlichkeit. Bist du
bin schon sehr bequem, ja.
Aber wer macht's denn dann für dich? Dein Partner?
Ja. Da habe ich sehr viel Glück. Und dem macht es zum Glück auch Spaß. Ich glaube, er würde sich schon manchmal wünschen, dass ich mich ein bisschen mehr beteilige. Und das lässt er mich dann auch wissen. Und dann gebe ich mein Bestes. Aber bin ich einfach zu bequem.
Ich bin auch zu bequem. Und auch, ich habe da auch nicht so das Gehen. Weißt du, so die Sachen zu finden. Und habe mich da am Anfang meiner Beziehung mit Susanne so auch, glaube ich, ein paar Mal vielleicht bewusst ein bisschen doof angestellt. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, ich mach's. Okay. Und seither bin ich dann mitunter der Ideengeber und sie ist dann die Ausführende.
Ja, bist du Produzentin, auch ein Reiser.
Also ich reise sehr gerne, vor allem mit Susanne. Wir reisen wahnsinnig gerne und ich mag gerne Städte reisen.
Das hast du gesagt, ja.
Also ich bin jetzt nicht der Strandlieger.
Also Städte schaue ich mir auch extrem gerne an.
Und also zum Beispiel die nächste Städtereise, ich glaube, ich muss mal wieder nach London.
Das wollte ich gerade sagen. Ich liebe London.
Ja?
Ja, guck. Total. Und da auch haben wir jetzt vor kurzem angefangen, Musicals anzuschauen zum Beispiel. So dann spontan zu schauen, was für Tickets sind noch übrig für den Abend und dann interessiert es uns, gehen wir rein und sowas dann zu machen. Wenn man die Stadt eh schon kennt und dann ein bisschen mehr machen kann, was man sonst vielleicht nicht machen würde, wenn man zum ersten Mal da ist.
Genau.
Das liebe ich an Städtetrips. Und London finde ich einfach da eine sehr dankbare Stadt, weil da immer irgendwas ist.
Ist einfach eine coole Stadt.
Ja.
Von der Landschaft her waren wir vor 2 Jahren, haben wir Island besucht.
Mhm.
Das ist auch eine Gegend, die sehr speziell und wahnsinnig schön ist.
Ja, einfach extrem anders.
Warst du mal da?
Noch nicht, nee.
Das könntest du deinem Partner mal kurz mal so hinlegen und sagen, das war, glaube ich, ganz schön. Und dann, dass er die Struktur schafft.
Ich glaube, er wäre bestimmt dabei.
Habt ihr viel Zeit zusammen?
Ja, so viel wie möglich. Also wir verbringen die Wochenenden immer zusammen. Wir wohnen nicht zusammen. Mhm. Aber an den Wochenenden verbringen wir immer die Zeit zusammen. Und es ist auch fest eingeplant. Das hindert uns manchmal ein bisschen daran, dann Wochenende anders einzuplanen und anderweitig Leute zu treffen. Aber wir werden immer besser darin.
Weil ihr ja keine großen Party-People seid.
Ja, aber wir gehen dann gerne mit anderen Leuten essen oder unternehmen was mit anderen Leuten.
Ja.
Sachen, die wir auch zu zweit machen würden und dann einfach noch Leute dazu holen, wenn die Lust haben.
Hast du viele Freunde?
Ich habe einen festen Freundeskreis und der ist nicht so groß. Also ich würde nicht sagen, ich habe viele, viele Freunde, aber die habe ich schon lange und die kenne ich gut und da bin ich sehr zufrieden damit.
Du merkst schon, unsere Fragen zielen jetzt eher schon darauf ab.
Freundschaft, ne? Ja, Freundschaft. Wie sieht es bei dir aus? Weil du auch geredet hast von Freunden, die du verloren hast zum Beispiel.
Ja, weil sie doof waren, aber gut, das kennt man ja. Hm. Das hat auch wieder mit dem Alter zu tun.
Mhm.
Dann ist man froh in meinem Alter, wenn man so eine Handvoll guter Freunde hat.
Ja.
Man kommt dann aber auch drauf, dass man gar nicht mehr braucht.
Ja.
Und man wird immer wählerischer in Bekanntschaften so, wo man geht gar nicht mehr ums Ranlassen, sondern es geht darum, man hat sehr schnell ein Gespür von, weißt du? Wenn man miteinander beim Kaffee sitzt und nicht redet, dann ist es trotzdem cool oder denkt man sich, nee, ich gehe jetzt, weil es macht
was
ist so.
Mehr.
Ja, das, man spürt dann mehr. Und die Kapazität, glaube ich, ein weiteres Mosaikstück dazuzufügen, die Kapazität wird geringer, glaube ich.
Ja.
Da hat man nicht mehr so Wahnsinn, man ist nicht mehr so auf der Suche, wie in deinem Alter zum Beispiel. Aber du scheinst mir auch älter zu sein, als du eigentlich bist, habe ich das Gefühl.
Ist es positiv oder negativ?
Positiv.
Okay, gut, ja. Weiß ich nicht. Und ich frage mich auch, ob das nochmal dann so, ob ich nochmal zurückgehe quasi und dann nochmal mich mehr ausprobiere oder so. Keine Ahnung, wir werden es sehen.
Was meinst du mit zurückgehen und ausprobieren?
Ja, Party machen auf einmal wieder für mich entdecken.
Ich glaube, das ist durch bei dir. Ich glaube, das ist durch bei dir. Also wenn du schon so mit so einer Klarheit seit Anfang an sagst, dass das nichts für dich ist und dass du da überhaupt keine...
Ja, ich habe kein Verlangen mehr, das zu machen irgendwie.
Was heißt denn kein Verlangen mehr?
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich nicht feiern gehe.
Warst du mal?
Ja, ja.
Achso, dann doch.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay.
Aber es gibt schönere Dinge, die ich mir jetzt mit meiner Zeit vorstellen kann und da sind wir wieder bei der Gemütlichkeit. Ich bin dann auch einfach abends lieber mit dem Tag fertig und daheim. Ich mache lieber tagsüber meine Sachen. Mich stört es auch einfach, dass momentan feiern gehen geht ja erst um, keine Ahnung, 2 Uhr nachts richtig los. Da bin ich schon im Bett lange.
Ja gut, ich meine, wo feierst du? In Berlin?
Gar nicht.
Also wo gehen die? In Nürnberg ist
es
auch so?
In Nürnberg geht es schon auch, wenn man das möchte, ja. Also in Fürth recht wenig, in Nürnberg Ja, aber natürlich in Berlin oder sowas, ja. Da geht schon noch mehr. München bestimmt auch.
Deswegen siehst du auch so blendend aus, weil du ja natürlich immer früh ins Bett gehst.
Weil wir unter einem guten Licht sitzen.
Nein, weil du ja total gesund lebst,
ja.
Oder?
Naja.
Nee, ja doch.
Ginge noch gesünder. Ich müsste mich mal um Sport kümmern. Das ist auch eine Sache, die ich...
Du machst keinen Sport. Nee. Siehst aber sehr sportlich aus.
Ja, Schlankheit.
Ich hab mir gedacht, du bist so ein Läufer, dachte ich.
Könnte ich mir für mich vorstellen. Also mir fällt Laufen nicht schwer.
Ja.
Deswegen, ja, das könnte ich mir für mich vorstellen. Ich möchte jetzt Schwimmen probieren.
Herrlich.
Sport ist keine Sache, die ich einfach so nebenbei mache. Also ich muss mir dann schon wirklich vornehmen, Sport zu machen.
Die Struktur,
genau.
Da
habe ich mir überlegt, sowas. Ja. Oder zu Sportkursen einfach mich anzumelden, die dann auch immer einmal wöchentlich, zweimal wöchentlich, keine Ahnung wie oft,
ja,
sind, wo ich dann hin muss.
Okay.
Sowas. Und auch das ist jetzt auch, das war ich eben noch nicht lange, wir haben jetzt Ende Februar, ich bin erst seit knapp 2 Monaten jetzt selbstständig und muss mich erst ein bisschen finden in dieser ganzen Welt und was ich mit meiner Zeit jetzt mache und wie ich die nutze. Aber Sport sehe ich da also auch als nötig einfach auf Dauer.
Ja.
Da sind es auch, die ganze Zeit nur rumzusitzen.
Du gehst auf die 30 zu, weißt du, mein Freund.
Du, ja. Wann hast du angefangen oder hast du schon immer, warst du schon
ich hab Sport? Ich habe immer Sport gemacht eigentlich, in der Schule war Volleyball, war mein Ding dann und dann habe ich das im Verein noch gespielt. Danach kam Studium erstmal, dann war da ein bisschen wenig Sport und dann kam aber Theatersport. Das war wahnsinnig körperlich auch. Und dann bin ich immer Fahrrad gefahren. Ich war in Innsbruck viel mit Mountainbike unterwegs. Schwimmen war, ich bin immer geschwommen. Also sobald ich Wasser sehe, springe ich rein.
Perfekte Lage hier.
So ist es super.
Ja.
Da drüben wohnt ja der Kollege Vigal Boning. Kennt ihr? Ja, hast du das mitgekriegt mit seinem, jeden Tag geht der schwimmen? Ja,
mittlerweile 500, 600.
Er steht kurz vor 600. Ja. Ich wollte ihn mal einladen hier zum Talk hier ins Studio, dass wir mal, ich muss mal mit ihm drüber quatschen. Das mache ich nicht. Mhm. Also, wobei ich mir gedacht habe, neulich, ach komm, ich müsste einmal mal reingehen. Es würde mich jetzt reizen, weil es sah so schön aus am Ammersee. Es war so schön, die Sonne. Es hatte irgendwie außen 5 Grad.
Ja.
Und dann dachte ich mir, hey, wenn der das schafft.
Ja.
Und das ist natürlich unfair, wenn man sagt, wenn der das schafft. Aber wenn es jemand schafft, das zu machen.
Ja.
Dann, so weißt du, man muss ja mal anfangen vielleicht. Und dann dachte ich mir, ja, dann ich probiere es, weiß ich nicht. Aber Schwimmen ist super.
Ja, ich finde es auch total angenehm, weil da sind wir auch wieder bei dem, wo wir es letzte Woche schon hatten davon, dass man da nichts anderes dabei machen kann, sondern man schwimmt in dem Moment nur. Also es gibt mittlerweile ja auch Kopfhörer, die unter Wasser funktionieren und, aber.
Warum?
Richtig. Und das finde ich eigentlich gerade so schön am Schwimmen, dass man nichts anderes macht, als dann wirklich nur zu schwimmen.
Und es ist eine unglaublich meditative Nummer mit Atem. Und es ist so beruhigend, wenn man jetzt nicht Leistung schwimmt oder so.
Nee, das habe ich nicht.
Weißt du es? Wenn du plötzlich merkst, dass es abgeht und du merkst, dass du im Kraul richtig gut bist und dann ziehst du ab, dann kriegst du plötzlich voll den ich will jetzt hier noch die Zeit schwimmen. Ich bin ein Brustschwimmer.
Ich auch.
Ja. Ich finde das so grandios dann.
Ja. Aber es ist ja in Ordnung, so zu starten und auch dabei zu bleiben, wenn es nicht sich ergibt. Weil ich glaube, da darf ich die Ansprüche an mich selbst auch nicht zu hoch stecken, sonst mache ich nicht. Ich
muss mich gerade nochmal bei Vigal Boning entschuldigen, weil ich gesagt habe, wenn der das schafft, weil das unterstellt ihm ja, dass ich ihm das nicht zutraue. Ich möchte das zurücknehmen und meine Hochachtung nochmal zum Ausdruck bringen. Ich habe es aber, glaube ich, deswegen gesagt, weil ich es ihm am wenigsten zugetraut hätte, weil man ihn mit Lustigkeit verbindet.
Ja.
Und insofern... hey, Vigal, sorry, bring mich mal ins kalte Nass. So, haben wir es wieder klargestellt.
Ich bin mir sicher, er würde dich einladen zu einer Folge. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch total schön, wie viele Leute da, also das hat ja jetzt schon Wellen geschlagen, um beim Thema zu sein. Und wie viele Leute da auch mittlerweile so dabei sind und jeden Tag wieder warten auf das neue Video.
Da gibt es ja eins von ihm, wo er irgendwo mal, ich weiß nicht, war auf Tour mit Bernhard Hoeck und dann hatten sie aber kein fließend Wasser oder kein stehendes Wasser und dann hat er sich in so einen Rinnsal gelegt, wo...
Ja, das habe ich auch
gesehen. Wo er einfach damit er sagt, es gilt zwar nicht als Schwimmen, aber er geht ins Wasser und so.
Badetag heißt es ja.
Badetag, ist es, genau, war es Badetag.
Hat er erfüllt.
Ja. Also gut, wir müssen festhalten, wir müssen dich jetzt sportlich einbinden.
Ganz genau.
Spielerisch in einen da Kurs. Golf zum Beispiel ist etwas, was unglaublich toll ist auch.
Wirklich? Das habe ich noch nie gemacht. Minigolf, okay, aber sonst
habe
ich das noch nicht gemacht.
Das ist mein Guilty Pleasure.
Ja? Ja? Kann man das hier gut machen?
Das kann man hier sehr gut machen, das kann man auch in den Bergen sehr gut machen.
Ja. Und Also überall, wo du dich normalerweise aufhältst.
Ich halte mich, naja, normalerweise halte ich mich, ja, letztendlich ja, wo mich beruflich und privat, es gibt viele Golfplätze, so. Und das ist eine Herausforderung, die wäre für dich, glaube ich, auch ganz spannend.
Golfen?
Ja, weil es eine ganz krasse Auseinandersetzung mit sich selber ist.
Wirklich, erzähl mir darüber, weil ich habe Golfen immer so als diesen Spießersport.
Ja, 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 ist es überhaupt nicht. Es ist eine der komplexesten Bewegungen, die es gibt nach, nach Stabhochsprung.
Was, wirklich?
Ja, Stabhochsprung ist die komplexeste Bewegungsablauf in einer Sportart. Und Golf ist die zweitkomplexeste Bewegungsgeschichte. Du denkst, es ist ein Mindgame, weil es geht natürlich darum, einen Ball von hier 500 Meter nach vorne zu bringen. Die technischen Voraussetzungen sind sehr physikalisch, das ist sehr schnell zu begreifen, wie du den Schläger hältst, wie du die Bewegung machst, und dann wird es sehr persönlich und dann wird es das Abbild deiner Persönlichkeit. Wie sehr du dir im Weg stehst, wie sehr du dir was mitgibst, wie sehr du dir das erlaubst, diese Bewegung zu machen, weil dieser Schwung bedeutet eigentlich ein Ablauf von innerer Freiheit, dir diesen Schwung zu erlauben. Das kann man, dieses Gefühl, diese Bewegung so ausgeführt zu haben, das ist ein ganz krasser Weg dahin. Manche haben Talent dafür, die spielen meistens Tennis vorneweg oder so. Aber das eigentliche Spiel findet nur in deinem Kopf statt. Und das unterschätzen viele, bis sie mal am Platz waren oder bis sie mal ein bisschen probiert haben. Und das könnte eigentlich ganz gut sein für dich.
Ja. Also so auch als, einfach, weil man sich mit sich selbst viel beschäftigt.
Weil das dein Ding ist, genau.
Ja.
Ja, da sagen halt viele immer, hier ist ja gar kein Sport, da schwitze ich ja nicht. Du, wenn du 18 Loch gehst, hast du 2000 Kalorien verbrannt, weil eben, wenn du gehst. Also es ist schon, das mal außen vor.
Ja.
Und das andere ist ein großer Spaß. Und ich merke es zum Beispiel im Sommer, wenn wir drehen, dass ich danach noch 9 Loch gehen kann am Abend. Ich brauche einfach eine Stunde, bis ich von dem ganzen Ding mal frei bin wieder, und dann geht es erst wieder.
Ja.
Und bis man diese Mitte hat wieder, und das ist super spannend und super, ein super Sport.
Merkst du dann von Loch zu Loch, dass du wieder mehr bei der Sache bist?
Genau.
Und es besser klappt?
Ja, ja.
Interessant.
Und dann gibt es halt wieder Tage, wo es überhaupt nicht.
Aber du gehst, du hast keinen Golfkart dann?
Ich gehe.
Ja.
Es gibt Plätze, die sind meistens nicht hier, aber wenn man auf den Kanaren zum Beispiel spielt und dann mal Urlaub macht, dann gibt es Plätze, die sind so lang, dass man dann mal so einen Golfkart nimmt.
Ja.
Und wenn man mit Freunden spielt, kann man das mal machen.
Das wollte ich jetzt auch fragen. Machst du das dann lieber alleine oder in Gesellschaft? Weil wenn man da so zu sich und in seiner Ruhe irgendwie
sitzt. Super gerne alleine.
Ja.
Herrlich alleine. Wenn du miteinander spielst, hat es immer was von ein bisschen zocken, gegen einen Kumpel spielen.
Ja, genau, dann kommt der Wettbewerb.
Dann ist was anderes. Wo aber das Tolle an diesem Sport ist, aufgrund dieser Zählweise kannst du als Anfänger gegen mich, der schon länger spielt, gewinnen.
Wirklich?
Weil du ein anderes Handicap hast. Das heißt, du hast zum Beispiel bei einem Par 5, beim langen Loch, hast du eine Vorgabe von 8 Schlägen und ich 5 Schläge. Das heißt, wenn du mit 6 Schlägen das Loch spielst und ich nur mit 5, was für mich okay ist, dann hast du das Loch gewonnen, weil du in deiner Welt, in deiner Handicap-Welt besser bist. Und deswegen kann man gut gegeneinander spielen, auch wenn man komplett andere Skills hat eigentlich. Und dann sagt man immer, ja, es ist ja der Reichensport, das stimmt überhaupt nicht. Man kann eine Online-Mitgliedschaft für 200 Euro im Jahr machen und kann damit auf den Plätzen spielen, und es ist nicht teurer als ein Fitnesscenter oder eine, so. Also es ist, man muss sich da ein bisschen reinfliegen.
Siehst du, wusste ich auch nicht. Ich habe auch so abgestempelt gehabt.
Ja, ich könnte einen Golf-Podcast machen. Ich bin süchtig eigentlich. Es ist eigentlich mein...
Würdest du sagen, es ist ein Hobby von dir, wenn du jetzt nicht drehst?
Es ist kein Hobby von mir.
Sondern eine Leidenschaft.
Es ist eine Aufgabe. It's a calling. Es ist, das ist wirklich, hat Besitz ergriffen von mir.
Interessant, wie lange machst du schon dann?
Seit ich 2008, seit ich da in den Bergen drehe.
Ah ja.
Weil da hat es angefangen.
Ja.
Ich habe davor ein bisschen so geübt und dann kam ich da in Elmau an Wilden Kaiser, und dann habe ich gemerkt, da ist ein Golfplatz.
Das probierst du.
Und dann habe ich da dann angefangen damit, genau.
Ja, cool. Ja, eigentlich die beste Art und Weise, wie man an sowas rankommen kann, eher durch einen Zufall und nicht mit der Ambition, irgendwie der beste Golfer der
Welt zu werden. Das ist doch heute ein großartiger Zufall, dass wir sprechen. Wir haben jetzt schon den Paragleitsprung, die Bergtour und jetzt noch eine Golfstunde. Junge, wenn du jetzt eine Woche in die Berge kommst, du hast voll zu tun.
Ach, hallo, das ist keine Freizeit.
Das ist kein Spaß. Und ich werde dir die Struktur bieten. Da gibt es noch keine Ausrede. Ja. Weißt du, ich bin dann morgens um 8. Hey,
was ist denn? Los geht's. Und los.
Ja, klar. Ja,
du, ich bin dankbar dafür.
Wenn du Zeit hast, aber das müssen wir jetzt, in dieser Folge müssen wir jetzt erstmal was anderes klären.
Richtig, ja.
Hast du eine Tendenz?
Ich habe eine Tendenz,
so eine innere.
Sollen wir jetzt schon drüber sprechen oder heben wir es uns fürs Ende auf?
Wir heben uns natürlich bis zum Ende auf, das muss ja spannend bleiben. Was hält dich zum Beispiel davon ab, mit jemandem befreundet zu sein?
Ich glaube, auch das Wissen, dass ich gute Freunde habe, hält mich schon manchmal davon ab, so neue Leute irgendwie so nah an mich ranzulassen, dass da so eine Freundschaft richtig entstehen kann, weil ich denke, dass ich schon alles habe, was ich brauche.
Was muss ich liefern? Was muss ich leisten? Was muss ich liefern? Was muss ich leisten, damit ich dein Freund sein kann?
Ich glaube, du hast schon sehr viel geliefert. Ich finde es immer gut, wenn man eine neue Perspektive von Sachen einnehmen kann. Und allein, dass du aus einer anderen Generation bist, ganz andere Erfahrungen schon gemacht hast, als ich, ist schon so viel wert. Und dass wir trotzdem hier an einem Tisch sitzen können und uns über Sachen unterhalten können und offen füreinander sind. Ich glaube, das ist schon die beste Voraussetzung.
Wäre ich dein ältester Freund?
Ja, ich glaube schon.
Bam.
Yes.
Yes. Okay. Was dürfte nicht sein? Was dürfte ich nicht haben, machen, sein, tun, um dein Freund zu sein?
Ich glaube wirklich auch da wieder beim Pandemie-Thema, wenn du dich heute noch damit brüsten würdest, dass du dich nicht impfen lassen hast zum Beispiel.
Ja.
So was fände ich ganz schlimm. Ja. Weiß ich auch nicht, wie wir hier diese vier Folgen rumgebracht hätten.
Ja.
Auf eine gute Art und Weise.
Das habe ich mir auch gedacht.
Ja.
Aber vielleicht wäre es dann ein richtig explosiver Podcast geworden, wenn man sie überhaupt nicht mag.
Richtig aus anderen Richtungen kommen würden.
Mich nennt man ja den Impftaliban.
Ja?
Ja, haben sie mich genannt zum Thema Kommentare und so weiter, ja, was da drunter stand.
Erzähl.
Das ist auch, ja, Impftaliban, ist mir noch gar nicht eingefallen. Du müsstest was müsstest du nicht? Das ist schwierig bei dir eigentlich. Ich krieg dich mit gar nichts zusammen. Also was an Attitude. Also was ich glaube nicht schaffen würde, ist, wenn wir spazieren gehen würden und du permanent Selfies von dir machen würdest, damit, weil du mir sagst, du musst jetzt für deine Stories noch was machen. Nee. Oder wenn wir essen gehen und du während dem Essen dann dauernd das Handy checkst oder so, da hätte ich keine Anbindung dann mehr.
Das verstehe ich sehr gut, aber die hätte ich auch
weißt
nicht.
Weißt du?
Nee, und das darauf beruht ja mein Content auch ganz bewusst nicht. Also ich filme meine Videos und teile recht wenig über mein Privatleben oder was ich dann den Tag über mache. Ja. Also ich möchte nicht, was ja viele, was ich auch gar nicht jetzt als negativ abstempeln möchte, aber viele Influencer, der Inhalt besteht ja darin, dass man den Alltag zeigt und das Leben zeigt und was man den ganzen Tag macht. Und das ist dann der Content. Aber ich stelle mir das zum einen wahnsinnig anstrengend vor, immer auch in der Stimmung zu sein, zu teilen, was man macht. Also ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor.
Du machst das da sehr clever, ne? Du hast dir deine Kunstfigur gebaut eigentlich.
Im Prinzip ja. Und ich habe aber auch keine Angst davor, von dieser Kunstfigur abzuweichen, weil das, was wir jetzt hier machen, ist ja wesentlich ehrlicher und echter als das, was ich mir dann davor schreibe und mich dann vor eine Kamera setze. Das ist ja immer eine...
Also,
wie authentisch kann das sein, wenn man eine Kamera anmacht? Das denke ich mir aber auch immer bei diesen Leuten, die den Alltag von sich filmen. Also man nimmt sich ja immer ein Stück weit aus der Situation raus, wenn man die Kamera anmacht und dann erzählt, was man gerade macht.
Ja.
Also es ist ja nie ganz authentisch.
Ja, ja.
Aber genau, gerade das mache ich nicht. Ich poste auch keine Selfies einfach so von mir, sondern es ist wirklich, ich sehe das mehr wie ein Sender, wo eine Sendung läuft.
Das ist deine Sendung. Ja, ja, genau.
Im Prinzip, genau.
Ja. Und hier bist du halt der Schauspieler, der Darsteller von diesem Casa Carlo.
Richtig. Und da gibt es Überschneidungen. Ich würde sagen, so diese Kunstfigur ist ja auch Teil von mir und ist ja aus mir entstanden, aber es ist mehr wie eine, wie als wäre das ein kleiner Teil von mir, auf den eine Lupe gerichtet wäre und der dann vergrößert wird.
Was sagen denn deine Eltern dazu, dass du das machst?
Ja, die finden das gut.
Also der Vater ist Schreiner, hast du mir erzählt?
Ja.
Hat eine Schreinerei?
Ja, nicht seine eigene.
Nicht seine eigene?
Aber, ja.
Und jetzt machst du sowas mit dem Internet?
Ja. Nee, also geschockt hat es die beiden nicht, weil erstens habe ich das schon als Jugendlicher, als Hobby gemacht auf YouTube. Und dann habe ich ja auch bei Mirella gearbeitet. Also die kennen sich, also die verschließen nicht die Augen vor Social Media, die nutzen das selbst auch.
Okay.
Und konsumieren natürlich andere Sachen als ich, aber sind auch auf YouTube zum Beispiel unterwegs und schauen sich dort ihre Sachen an, die ihnen gefallen. Und deswegen sind die dem nicht fern, sondern sind da offen dafür und freuen sich für mich, dass sich da jetzt so eine Möglichkeit ergeben hat.
Und da kommt nicht irgendwann so, ja, aber jetzt musst du mal, jetzt überleg doch mal, Carlo, du, das kannst du ja auch nicht ewig machen. Sowas kommt dann
noch nicht.
Kommt noch nicht.
Aber wenn es dazu kommen sollte, dass ich es nicht ewig machen kann, dann falle ich ja zum Glück weich.
Hast du den Gedanken, dass du sagst, das kannst du nicht ewig machen, du musst irgendwann mal...
Ich habe eher den Gedanken, dass es sich vielleicht ändert, einfach mit der Zeit. Und das wird nicht immer das Gleiche bleiben, was ich jetzt mache, aber das möchte ich auch gar nicht.
Also im Fragebogen wäre zum Beispiel die Frage dann, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ja.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Das weiß ich nicht.
Ach komm, streng dich an.
Weiß ich wirklich nicht, weil...
Ja, okay, 5, machen wir 5.
Hoffentlich immer noch in dem Beruf, aber wie genau der aussieht, kann ich dir wirklich nicht sagen, weil es sich jetzt auch innerhalb von so kurzer Zeit so ergeben hat, dass ich diesen Beruf überhaupt mache.
Ja.
Und das hätte ich vor 5 Jahren auch nicht gedacht. Und auch nicht vor 2 Jahren, ehrlich gesagt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier mit dir sitze und einen Podcast aufnehme.
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Also das hätte ich mir auch nicht gedacht.
Nicht mal vorne, obwohl ich da schon Social Media gemacht habe.
So.
Frisch.
Und jetzt sitzen wir da.
Aber weißt du, hast du so einen Plan? Also,
ich hatte eigentlich immer so Pläne.
Ja.
Ich habe eigentlich immer beim Universum Dinge bestellt.
Das ist sehr gut, dass du das ansprichst.
Wieso?
Weil ich auch noch mit dir über Spiritualität ein bisschen reden
wollte. Ah, okay.
Ja.
Und ich habe mir eigentlich, ich glaube ja, ich habe mir das eigentlich immer sehr klar formuliert und überlegt, in welche Richtung ich gehen möchte und was ich gerne machen würde. So, doch.
Hast du dann auch so Rituale, dass du es dir aufschreibst oder malst oder irgendwas, sondern du denkst es dir einfach nur?
Ich habe eine Geschichte mit dem kosmischen Bestellservice, dieses Buch von Bärbel Mohr. So, und meine Geschichte war eben, dass ich dieses Buch zufälligerweise bekommen habe und gelesen habe. Und ich war damals in Bremen und dachte mir, ach, wenn das so einfach geht mit dem Bestellen, das ist doch super. Weil in dem Buch steht drin, man kann alles bestellen, ne?
Ja.
Also auch Geld kann man bestellen. Und ja, steht drin. So, und dann dachte ich mir, ich finde das ein bisschen profan, um ein schönes Wort in diese Richtung zu schicken. Und dachte ich mir, das geht, ich wollte ja weg aus Bremen, hatte jetzt aber nicht wirklich Rücklagen zu der Zeit. Ja. Da war ich kurz um die 30 so, und dann dachte ich mir, das muss ich irgendwie anders machen, ich muss Arbeit bestellen. Jawohl. Und dann bin ich ins Bett gegangen und habe mir gedanklich einen Bestellschein ausgefüllt, weil in dem Buch wird auch ganz klar deutlich, diese Bestellung ins Universum muss man auch abschicken und loslassen. Deswegen funktioniert es ja auch, wenn man sich einen Parkplatz bestellt. Also, so, wenn du, kennst du es nicht?
Nein.
Wenn du unterwegs bist und du weißt, du fährst jetzt nach Fürth oder nach Nürnberg und dann musst du da hin und dann bestellst du dir einen Parkplatz. So, einfach nur Parkplatz bestellen, abschicken, loslassen und dann wird dort in der Nähe, wo du sein willst, wird irgendwann zufällig einer kommen oder eben nicht zufällig und du wirst einen Parkplatz haben. Das funktioniert, du kannst dir einen Parkplatz bestellen, damit kannst du mal anfangen, das ist die Basic-Übung. Also, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, wenn Sie einen Parkplatz suchen, bestellen Sie den jetzt quasi online und es geht und es liefert. Und ich habe Arbeit bestellt und dann habe ich das ausgefüllt, eine goldene Bestellkarte und hier bestellt von und was drauf, Arbeit und so, Lieferdatum kommt. So habe ich mir ein bisschen, ne, im Scherz.
Ja.
Am nächsten Tag klingelt das Telefon. Das Stadttheater Krefeld hat angerufen und hat dort einen Kollegen gehabt, der hatte eine Verletzung und jetzt sucht jemand zum Einspringen.
Das also hast du jemanden verletzt quasi?
Nein, eben nicht. Nein, genau. Ja, wenn man so rumdenkt. Und So, dann dachte ich, das ist ja lustig, dass ich gestern Arbeit bestellt habe und jetzt ist irgendwie, verstehe ich nicht. Ja. Okay, das wurde aber nichts, weil ein anderer Kollege das schon eingetütet hatte, aber es hat mich zumindest erreicht. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt ein kleines Geschichtchen, damit ich nochmal. Und dann dachte ich mir, da habe ich noch nicht gedreht zu der Zeit, da habe ich nur Theater gespielt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, jetzt muss ich, ja gut, wenn das funktioniert, dann bestell was anderes. Und ich war zu der Zeit, war ich mit meiner ersten Agentur schon zugange in Bremen, da war ich dann schon aufgenommen. Und dann dachte ich mir, ich bestelle jetzt Drehtage. Mhm. So, und dann dachte ich mir, jetzt muss jetzt Drehtage, was bestellt man? Ich weiß gar nicht, was man da verdient, ich habe keine Ahnung. Aber Geld kann man ja auch bestellen, aber da finde ich profan. Also Drehtage. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja gut, 5, 6 Drehtage sind vielleicht ein bisschen wenig. Ich möchte ja aus Bremen wegziehen. Ich möchte ein bisschen einen größeren Dings. Ja, ich bestelle jetzt mal 20 bis 30 Drehtage. Ne, das ist eine feiste Bestellung so. Ja. Vor allem, wenn man das Business kennt, irgendwie, das ist schon eine ordentliche Bestellung.
Das ist echt nicht schlecht.
Weißt du, so ist, aber in Unkenntnis der Situation habe ich 20 bis 30 Drehtage bestellt und habe das dann abgeschickt. Und 2 Wochen später war ich in München, hatte eine Audition für eine Show und dann klingelt das Telefon und es war der erste Anruf von der Agentur und Heidrun war die Assistentin von der Agentin und die war ganz aufgeregt, Hans, wir haben einen Anruf gekriegt und sag ich, was ist los? Die haben mich angefragt und sag ich, was haben die angefragt? Marienhof und sag ich, was ist Marienhof? Und sie, das ist eine Soap. Kennst du das noch? Von damals, nee. Das war eine Soap in der ARD. Da sag ich, was ist eine Soap? Ja, eine Daily. Dann sag ich, eine Daily? Okay, hatte ich nicht so am Schirm. Ja. Und sag ich, okay, verstehe. Ja, die wollen mich. Ja. Und sag ich, wie viele Tage? Das wissen sie noch nicht. Und sag ich, ja, wie viele denn sie? Zwischen 20 und 30. Und dann fiel mir die Kinnlade runter. Und so ging das los mit dem Bestellservice.
Ja.
Und dann ging das weiter mit ganz klaren Erfüllungen von diesem Universum.
Interesting.
Ja. So, spirituality is something very funny.
Ja, mein Zugang dazu ist ein bisschen kompliziert, glaube ich. Also ich bin auch immer so sehr skeptisch, was sowas angeht. Auch diese Geschichte, die ist eine super schöne Geschichte.
Meine?
Ja,
super. Ja, aber sie geht ja noch weiter. Also ginge weiter. Warum bist du so skeptisch, was das angeht?
Weil ich da immer so, ich habe immer das Gefühl, da wird sehr viel mit den Hoffnungen von Leuten gespielt, die es nicht gut haben. Und denen dann so Hoffnung gemacht wird und am Endeffekt geben sie vielleicht sogar Geld dafür aus,
ja,
in der Hoffnung, dass ihnen was Gutes passiert.
Das stimmt.
Und am Ende passiert nichts, aber sie haben noch mehr Geld verloren, von dem sie vielleicht am Anfang schon gar nichts hatten.
Das stimmt. Also wenn wir auf dieser Ebene sprechen, dann bin ich da völlig bei dir. Da wird ganz viel Scharlatan betrieben und da wird Menschen ganz viel Geld genommen, das aus Unkenntnis und so. Schau mal in diese Home-Shopping-Sender, wenn dann einer das goldene Glückswasser verkauft für 79 Euro die Flasche und Leute bestellen das für blöd, dann gehört der quasi, das Produkt müsste man und so weiter. Aber die Spiritualität hätte damit nichts zu tun. Der Glaube an dich selber hatte damit nichts zu tun. Oder der Glaube an andere Zusammenhänge hat nichts zu tun. Bist du religiös?
Nee.
Gut. Bist du, also warst du mal in der Kirche?
Ja, ich habe auch konfirmiert und dann aber.
Klingt gut, ja.
Sagt man das nicht so?
Doch, das ist gut.
Ich bin konfirmiert.
Ich habe konfirmiert, ist schön.
Naja, die Konfirmation stand an, ins Haus.
Ich weiß gar nicht, wie man es.
Ich weiß es wirklich nicht.
Hättest
du nichts gesagt, hätte ich auch einfach weitergegeben.
Das klang jetzt einfach gut. Ich hab konfirmiert.
Ja. So. Und ich glaube aber, wenn das 1 oder 2 Jahre später wäre, also man ist glaube ich 14 oder wenn man konfirmiert.
Ja.
Und dann, kurz danach ging es aber los, dass ich das irgendwie alles hinterfragt habe und dann irgendwie keinen Zugang mehr dazu hatte und dann das verloren habe für mich.
Das christlich-religiöse.
Ja.
Ja.
Und jetzt momentan sehe ich den Menschen mehr so als ein biologisches Wesen an und nicht als ein spirituelles Wesen.
Okay.
Und habe aber auch schon gleichzeitig zu dir ja auch gesagt in einer Folge, dass ich immer dran glaube, dass alles gut wird. Also ich habe schon so ein Vertrauen darauf, in mich selbst und in auch alles um mich herum, dass schon alles ganz gut wird. Und schon so kommt, wie es kommen soll. Und dann
Vertrauen.
Genau.
Ja.
Und ich weiß nicht, woher das kommt.
Von deinen Eltern?
Vielleicht, ja. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall. Behütet aufgewachsen, immer das Gefühl bekommen, dass es schon klappt. Wird so sein.
Und dich auch nicht alleingelassen nach der neuen Entscheidung, dass genau. dein Leben anders läuft. Das, glaube ich, war, das ist was, was das Urvertrauen wahrscheinlich sehr
stärkt, ne?
Ne? Ja. Manifestiert noch.
Bestimmt, ja, glaube ich auch. Aber bist du klassisch gläubig?
Nee.
Auch nicht.
Nee, ich bin auch sobald, also als ich die erste Kirchensteuerrechnung gekriegt habe,
so war es bei mir auch.
Habe ich denen zurückgeschrieben und gesagt, Leute, da bin ich nicht zuständig für.
Ja.
Ich wollte immer katholisch das machen, weil ich in der Steiermark aufgewachsen bin und mein bester Freund damals gerne und gut in die Kirche gegangen ist, war auch Ministrant. Ich konnte es nicht, ich war mal da, mir wurde von dem Weihrauch immer wahnsinnig schwindelig, ich habe gemerkt, es ist für mich kein Ort da drin. Ja. Dann war er, das ist eine sehr lustige Story irgendwie, er hatte schon die Erstkommunion hinter sich, ich noch nicht. Und wir waren in der Kirche und standen hinter der letzten Bank und so und dann war Dingeling Aufruf zur Kommunion und er geht los und ich dachte mir, wow, der geht los, ich hinterher. Ja. Und dann war er vor mir und ich gucke mir das so an und so und dann im Namen des Herrn und gibt es die Oblate und er gibt noch die Mundspeisung, gibt auch die Handspeisung und das, die Mundspeisung
gab es noch damals. Das ist katholisch, das kenne ich nicht so gut.
Also du warst evangelisch.
Ja, genau.
Und da gibt es zwei verschiedene und die eine ist die Handspeisung, hältst die Hand, legt er die Oblate rein, nimmst sie selber oder direkt in den Mund und er hat sie in den Mund gekriegt und so. Und dann dachte ich mir, habe geguckt, wie die das so machen und ich hatte die Erstkommunion noch nicht. Und dann stand ich hinter ihm und dann kam ich dran, der Pfarrer sieht mich und der wusste gerade, weil das ist ein kleiner Ort und dann hat er sich gedacht, war der schon, ist der schon, darf der schon? Und hat sich dazu entschlossen, ja, wenn ich schon dastehe, wahrscheinlich habe ich den schon die Erstkommunion gegeben. Und dann halt Mundspeisen und dann hatte ich die Oblate oben kleben, ja, weil dann klebt ja immer oben am Gaumen. Dann standen wir hinter der letzten Bank und mein Kumpel ist in sich versunken, ich war dann auch aufgeregt und so und dann guck rüber und dann hat der ein Double-Take. Wieso? Und sag ich, ja, war auch vorne, weil du da vorne warst. Und der, du darfst das nicht. Und ich, oh scheiße, fuck, scheiße. Und hab da, weil du kriegst als Sechsjährige kriegst du richtig Schiss, wenn der Große, weißt du, der ist 2 Jahre älter, oder drei, und dann sagt, nein, das darfst du nicht, weil der hat es ernst genommen und und hat die Oblate, hatte die immer noch oben kleben und hab die dann, und hab sie ausgespuckt und an so einem alten Mann mit so, ich weiß es noch genau, mit so, weißt du, so einem ganz faltigen Nacken, da reingespürzt, so, Teile dessen, was ist da los? Und ich muss raus hier und das war nie wirklich gut. Also so. Und dann bin ich ausgetreten und habe aber dann erkannt, dass es eine Spiritualität gibt, die frei in Glaubens ist.
Ja.
Und da würde ich schon sagen, dass mich das sehr beschäftigt.
Also beschäftigen tut es mich auch und ich glaube auch dafür, dass ich nicht religiös bin, denke ich recht viel über Religion nach und was es mit einem Menschen macht und wieso man religiös ist. Aber ich finde einfach keinen Zugang dazu, dass man in so einer, dass einem andere Leute vorschreiben, wie man zu glauben hat. Auch diese Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast.
Ja.
Warum solltest du nicht die Oblate nehmen dürfen, wenn du da Lust drauf hast,
das ist die
und
Regel.
Dein erster Zugang wäre dazu.
Ja, aber das verstehe ich. Weißt du, es ist wie ein Fußball, da hast du nicht so ein Draht zu. Aber es ist wie ein Fußballspiel. Da hat diese Firma hat halt diese Regeln. Ne? Es gibt so diese Compliance-Regeln, die sind halt so bei der katholischen Kirche. Da darfst du den Ball nicht aus dem Feld treten.
Ja.
Weißt du?
Und du darfst aber auch nicht bumsen.
Das nennt man so, wenn man Elfmeter schießt. Genau, das darf man dann nicht. Weißt du, so. Aber es gibt einen anderen Verein, die haben ein anderes Spielfeld.
Ja.
Und das ist auch nirgends so, dass die einen sagen Buddhismus dazu, die anderen sagen was auch immer. Aber die Grundregel ist ja komischerweise bei allen Religionen die gleiche, nämlich liebe deinen Nächsten.
Und trotzdem bekriegen sie sich gegenseitig.
Ja, weil sie doof sind. Weil es Menschen sind, weil sie Macht haben und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, die Grundregel jeder Religion ist...
Könnte eine schöne sein, ja.
So, könnte eine schöne sein. Jetzt, wenn man das alles mit die ganzen Regeln von diesen Fußballvereinen mal ausblendet, bleibt ja ein seelischer Zustand über, dem du dich widmen willst. Jetzt ist die Frage, glaubst du an Dinge, dass sie im Leben passieren, weil sie passieren müssen, sollen? Glaubst du, dass du darauf Einfluss hast? Glaubst du, dass du... So, was für ein Bild hast du von dir im Leben diesbezüglich?
Ich glaube, dass Dinge schon passieren können, also auch durch glückliche Zufälle, würde ich es jetzt einfach mal nennen, aber auch nur dann, wenn man sich ein bisschen auch dafür einsetzt, dass sie passieren. Also du warst ja auch, du hast ja auch schon gearbeitet in diesem Bereich und warst angemeldet bei der Agentur. Und das wären alles Schritte gewesen, die wären nicht von selbst passiert. Niemand wäre auf dich zugekommen und hätte mal bei dir geklingelt und gefragt, hast du da Lust drauf? Sollen wir dich mal unter Vertrag
natürlich nehmen? Nicht.
Sondern du hast ja davor schon Arbeit reingesteckt und wusstest ein bisschen, in welche Richtung dein Leben gehen soll.
Ja.
Und dann hast du die Schritte, bist du die Schritte gegangen, um dann die Chance zu haben, dass dir sowas passiert.
Genau.
Und ich glaube, das ist das, was mir dann immer ein bisschen fehlt an dieser Spiritualität, die ich, vielleicht bin ich auch in den falschen Kreisen, aber die oft auf Social Media auch ausgelebt wird, wo es immer so klingt, als könnte man einfach alles, ja, glaub nur fest dran. Oder auch das, es
Mac,
gibt auch...
Disclaimer, auf Social Media wird keine Spiritualität, obwohl, da gibt's Kanäle, Alter, das ist ganz furchtbar.
Ja?
Ja, da gibt's ganz schlimm. Ich glaube aber daran, es ist, Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich muss
alles
das
gut, nur, alles gut.
Nee, deine Kreise, in welchen Kreisen befindest du dich?
Ja, meine Kreise, die ich im Privaten habe, die sind auch nicht wirklich, also die sind nicht religiös, die sind nicht gläubig, sondern glauben auch eher so wie ich. Ja. Aber auch noch recht jung. Und
du,
vielleicht
aber du sagst ja, du glaubst. So, also die Frage ist ja, wie du hast natürlich völlig recht, wenn ich zu Hause sitze, nicht rausgehe und im Universum bestelle, dass jetzt mich jemand anruft und sagt, ich hätte gern 20 bis 30 Drehtage, dann macht das natürlich keinen Sinn. Deswegen sage ich, es sind ja persönliche Affirmationen und es ist eine autosuggestive Geschichte.
Ja.
Und das ist ja auch spirituell.
Ja, klar, auf jeden Fall.
So, jetzt ist das zweckgebunden? Wenn ich sage, ich möchte diesen Job haben und ich tue schon Dinge, damit das passieren kann, dann ist es ja auch auf eine Art noch spirituell oder wie auch immer.
Klar. Das verschwimmen die Grenzen.
Das verschwimmen die Grenzen. Und man sagte gern, das ist aber ein Zufall. Und ich sage sehr häufig oder meistens immer auf diesen Satz, das ist ein Zufall, sage, es gibt keine Zufälle. Also ich glaube nicht, dass wir zufällig zusammengepaart worden sind. Ich glaube, es macht, warum auch immer, haben wir uns was zu geben oder wir haben uns schon was gegeben oder wir werden uns noch was geben.
Ja.
Und wenn es nur diese vier oder nur, also was für ein Privileg, ich habe 4 Stunden deiner ungeteilten Aufmerksamkeit erhalten.
Und umgekehrt,
Wobei zwischendurch hast du mal kurz ein Nickerchen gemacht, während ich die Geschichten vom alten, vom Trainer erzählt habe, weißt du. Aber das ist ja ein Privileg. Und das zu nehmen und zu sagen, jetzt können wir Freunde werden, das ist ja auch ein bisschen hochgegriffen im Sinne von, dass diese Sendung natürlich das ausmacht. Aber die Bereitschaft zu sagen, es ist kein Zufall, sondern da könnte mehr dahinter sein. Das ist für mich das ist für mich meine Spiritualität, wo ich sage, was könnte es denn, noch nicht mal fragen, was könnte es denn, sondern anzunehmen.
Was
und
ist es?
Und zu sagen, es ist so.
Ah ja, okay.
Es ist so. Und dann müssen wir mal gucken, wir haben noch keine Nummern ausgetauscht. Das große Ritual des Nummern-Eintätowierens, das habe ich dir heute mitgebracht. Ein Freund von mir hat eine Tattoo-Maschine, die ist jetzt da. Und ich würde dir gerne meine Handynummer tätowieren.
Sehr gerne. Mein erstes.
Sehr gerne.
Dein erstes. Mein erstes.
Du hast kein Tattoo?
Nee.
Ah, warum nicht?
Weil ich mich bisher noch nicht entscheiden konnte.
Und aber Bessie, du bist pro Tattoo, du wirst jetzt gleich.
Ich habe überhaupt nichts gegen Tattoos. Ja, ich weiß nicht.
Das sowieso nicht, aber für dich?
Ja, nee, das auch nicht. Ich schließe es überhaupt nicht aus für mich. Und vielleicht ist das auch eine Sache, die ich mache, wenn alle anderen damit fertig sind. Und dann fange ich an, mich tätowieren zu lassen. Und allein das Interesse daran, wie sich das anfühlt, möchte ich eigentlich mal wissen.
Auf der Haut, das ist...
Auf der Haut, wie sich ein Tattoo anfühlt,
Okay.
Also das Stechen an sich schon.
Was man hört, gut.
Hast du eins?
Ich habe keins, Aber was man hört, gut.
Ja, später dann. Meine Nummer.
Okay. Das war's vom Podcast.
Ja, genau.
ASMR das wäre auch ein schöner Ausstieg.
Ja.
Also so, das glaube ich, dass das die Spiritualität ist und zu glauben... Oder zu glauben zu oder zu wissen, dass alles, was passiert, mit Sinn passiert. Als nicht im großen, göttlichen, sondern im Universum. Es macht jetzt einfach Sinn. Das macht einfach Sinn, dass ich die Begegnungen im Leben so wahrhaftig annehme. Das ist meine Spiritualität, dass ich verstehe, dass das Gegenüber ein Geschenk sein kann.
Ja.
Wenn das dir jemand erzählt mit einem roten Kittel und mit einer Glatze und der ist Mönch und sagt, du musst verstehen, dass dein Gegenüber immer für dich ein Geschenk ist, dann sagen Leute, okay, das ist eine Religion. Und vielleicht sind viele Sachen, weniger religiös, aber mehr spirituell zu sehen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, der Kern von allen Religionen ist ja gut. Aber es wurde zu lange zu viel Macht da reingesteckt wahrscheinlich und Geld da reingesteckt.
Also abgesehen von der Nächstenliebe und von Weihnachten tue ich mir zum Beispiel über lange Zeit in der Geschichte des katholischen Ablaufs schwer mit vielen Aktionen, die die katholische Kirche also gewaltsam und so weiter
richtig, ja.
gemacht hat. Gleichwohl jetzt dann mit dem Islam dieselbe Situation ist, gleichwohl gab es buddhistische Kämpfer? Ich bin mir
weiß
nicht sicher.
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Ja. So, also das ist immer die Frage, ob dann der Glaube missbraucht wurde, die Religion missbraucht wurde und die Religion an sich, sorry, aber das ist mein Didakt. Ich wollte ja Lehrer werden, weißt du, sorry, tut
ja,
mir leid.
Ja, habe ich mir auch mal überlegt, eine Zeit lang Lehrer zu werden, weil ich eine ganz tolle Lehrerin hatte zum Beispiel.
Ja.
Und die ist auch ganz anders daran gegangen, als alle anderen Lehrer das gemacht haben oder Lehrerinnen und hat ein bisschen mehr so durchblitzen lassen, dass sie halt auch ein Mensch ist. Und dass sie hat mehr mit uns geteilt als nur den Stoff, den sie vermitteln musste, sondern auch teilweise ein bisschen was übers Leben erzählt und ein bisschen was über Dankbarkeit erzählt, obwohl sie Chemie und Biologie unterrichtet hat. Also was überhaupt nicht ist, wenn es jetzt eine Ethiklehrerin gewesen wäre, dann hätte das vielleicht noch mehr gepasst.
Ja.
War aber überhaupt nicht so. Und sie hat das aber auf so eine authentische Art und Weise gemacht und hat das einfach mal so zwischendurch einfließen lassen, wenn es halt gerade gepasst hat. Mhm. Nicht mit dem Ansatz, dass sie heute lehre ich euch was über und ihr habt jetzt aufzupassen, sondern es hat sich einfach ergeben. Und das waren auch die Momente, wo die Klasse am leisesten war und alle aufgepasst haben, weil es einfach interessant war und schön war.
Und am stimmigsten war.
Und dann ist das ja auch schon wieder quasi wie Spiritualität.
Ja, ja.
Und sowas hätte ich mir auch vorstellen können, dass ich dann diese Lehrerrolle bin. Ob ich das dann wäre oder nicht, keine Ahnung. Aber ich hatte dann einfach keine Lust auf ein Studium und dann habe ich eine Ausbildung gemacht.
Ja, aber du hast ja im Prinzip, das ist ja, mein Beruf ist ja auch die Parallele zum Lehrer,
ja, genau.
sein Stoff, Lehrer, Publikum, Schüler.
Mhm.
Und du hast ja auch was, einen sendungsbewussten Beruf
im Prinzip
genommen.
Ja.
Weißt du?
Mhm.
Du willst ja auch was.
Ich trage auch Dinge nach außen.
So, und aber bist jetzt am Anfang, jetzt hast du erstmal dein Setup gemacht,
das
läuft jetzt so. Und mal schauen, wo du in einem Jahr bist oder was sich da ergibt in der Zeit.
Oder hoffentlich in 10 Jahren. Ja, wer weiß, was alles noch kommt und
vielleicht
wie ich es noch nutzen kann.
Bist du Lehrer der größten Insta-Akademie in Nürnberg? Oder verstehst du, es ist ja, etwas weiterzugeben ist ja...
Das muss ja nicht im klassischen Sinne sein, so wie man es am Anfang des Lebens lebt.
In einer Zeit, wo sich die klassischen... Also ich meine, das Bildungssystem, die Schulreform, das, was wie man heutzutage Kinder erzieht, da sind wir ja letztendlich eh noch auf dem Stand von vor 100 Jahren.
Hat sich nicht viel verändert.
Da hat sich nichts verändert, aber die Welt hat sich verändert.
Ja.
Und wenn wir in einer Welt leben, wo Kinder noch angeschissen werden, Entschuldigung, was sie am Freitag demonstrieren, damit ihre Welt in Ordnung bleibt, dann ist das für mich nicht nachvollziehbar. Und da braucht es ja junge, neue Zugänge und neue Energien.
Ja, aber finde ich gerade schön, dass du deinen Beruf auch als sowas siehst. Also da merkt man, dass du das nicht nur als Beruf machst, weil es dir gut Geld ins Haus bringt, sondern...
Doch, eigentlich.
Rein deswegen.
Ich mache meinen Beruf nur... So, nein, da kommt, ist schon klar. Ich habe mal, als ich in Bremen war, durfte ich mal einen Vortrag machen für Referendare. Sollte ich machen, weil die Shakespeare Company wurde immer angefragt, so, es gab so Lesungen, die an Weihnachten gemacht wurden mit Schauspielern und auch verschiedene Institute oder Firmen haben angefragt nach Vorträgen. So. Und dann haben sich die älteren Kollegen, die schon länger da waren in der Company, haben sich dann die tollen Vorträge geschnappt oder die tollen Lesungen. Und ich war halt da neu und ich habe dann so die, also zum Beispiel, ich fand es aber die tollste Weihnachtslesung, war ich im Obdachlosenheim. Das kann ich noch erzählen, aber vielleicht reicht die Zeit jetzt nicht, aber egal. Und das andere war ein Vortrag für Referendare, die wollen irgendwas über Schauspiel und so.
Ja.
Mach du das. Und ich so, okay. Du hast ja mal Lehramt studiert. Ja, stimmt. Ja, okay, gut.
Wie lange?
5 Semester.
Ah ja, schon ein bisschen.
So, war schon ein bisschen. Aber es waren fünf Semester. Und dann saß ich da und musste mir was überlegen, was gebe ich denn den jungen Referendaren mit? Und dann habe ich gesagt, es geht ums Dreisprungmodell, Freunde. Mhm. Dann haben die alle den Block rausgezogen und dann dachte ich mir, was ist jetzt los? Ja, nee, wenn Sie einen Vortrag halten, dann muss man da mitschreiben. Sag,
okay. Wie Sie es gelernt haben.
Genau. Und dann sage ich, das Dreisprungmodell, meine Damen und Herren, und habe das so vorgesagt, ist dasselbe, das Schulgut der Schauspielerei. Nicht? Wir haben den Stoff, das Stück, den Film, wir haben den Lehrer, den Schauspieler und die Rezipienz, das Publikum, die Schüler. Und während ich das so fabuliert habe und gedacht habe, ich versuche mich da aus so einer Notlage herauszuwinden, dachte ich mir, nee, stimmt eigentlich. Es geht ja eigentlich darum, immer was weiterzugeben. Mhm. Und es geht eigentlich darum, mit ein bisschen Abstand sich, ja, wie soll ich sagen, dem zu committen. Mhm. Und es gibt in allen Dingen was drunter liegt oder was drüber liegt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, doch. So. Verstehe ich. Und es ist schön, wenn man die Dinge, also vielleicht muss man das selbst erstmal für sich so wahrnehmen, dass man das selbst macht, um es dann auch bei anderen zu sehen.
Ja.
Und wahrzunehmen, wenn andere das machen. Ja. Oder auch zwischen den Zeilen zu lesen von allem, was ein bisschen, also natürlich, es gibt Situationen im Leben, da muss man das nicht machen, da geht es dann einfach nur um klare Regeln und deine Abläufe. Struktur. Genau, aber es gibt so viele.
Ich finde das Situation. So witzig, dass du dich nach so einer Struktur sehnst. Das ist extrem.
Sternzeichen Jungfrau ist doch typisch.
Gut, das haben wir noch gar nicht besprochen.
Ja.
Wann hast du nur Geburtstag?
Am 31.8.
Ist es so?
Ja, und du?
Am 7.7. Ich bin Krebs.
Ah ja.
Ja, wenn ich...
Harmoniebedürftig? Ich weiß nicht.
Was bin ich harmoniebedürftig? Das ist selbstverständlich. Häuslich. Was stand immer früher auf den Zuckerpackungen? Häuslich, offen und harmoniebedürftig. Mhm. Ja, und du, Jungfrau ist geradlinig, exakt oder irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Glaubst du an sowas?
Nicht wirklich.
Achso, nee, weil du bist ja, ja stimmt.
Ich glaube, man kann sich aus dem Horoskop immer ganz gut lesen, was man selber gerade braucht.
Hast du schon mal eins richtig machen lassen?
So nur für mich?
Ja.
Anfertigen lassen? Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
Okay.
Vielleicht sollte ich immer, ne?
Weiß ich nicht.
Ist das vielleicht meine Ersatzreligion?
Ist das deine Ersatzreligion? Deine Ersatzreligion ist Instagram. Nein, Scherz. Ich glaube, dass du es gar nicht, ich glaube, dass du es weißt.
Ja.
Ich glaube, dass du alles weißt. Und ich glaube, dass du ein bisschen, gerade bei dem Thema, ich glaube, dass du, so klingt es ein bisschen, ich glaube, dass du da ein bisschen kokettierst damit.
Vielleicht ist es, bin ich noch in dieser Phase. Das kann schon sein.
Ist nur eine Phase, Hase.
Naja.
So, ich glaube, dass du ein bisschen kokettierst damit, weil... Ich kann mir vorstellen, wenn du, dass du Angst hast, vielleicht, also reine Theorie, dass du ängstlich bist, wenn du dir das selbst gestattest, dass du einen sehr großen, weiten, klaren Blick auf die Dinge haben könntest. Mhm. Und da hast du ein bisschen, ja, so ein bisschen.
Bin noch ein bisschen scheu.
Könnte das sein?
Kann auf jeden Fall sein, ja. Mhm. Und ich habe ja aber hoffentlich noch ein bisschen Zeit, um das alles für mich rauszufinden.
Das hast du. Apropos Zeit.
Die rennt uns hier davon.
Die macht so ein bisschen Sachen.
Wir haben noch eine ganz dringende Aufgabe.
Dieses Format, was uns hier beschert wird, müssen wir noch was klären. Da müssen wir uns dieses Buch zur Hand nehmen.
Hier steht die Frage, willst du mit mir befreundet?
Willst du mit mir gehen?
Ja, nein, vielleicht.
Hast du mal so einen Zettel gekriegt in der Schule?
Nee. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt im echten Leben gibt.
Doch.
Ja?
Ja, klar.
Hast du es erlebt?
Ja, ja klar.
Und was hast du angekreuzt?
Du, einmal ja, einmal nein.
Ja, je nach Situation.
Es gab ja mehrere, im Laufe meiner Schulzeit gab es ja mehrere Anfragen.
Mensch, siehst du?
Weißt du?
Sehr beliebt.
So, du hast nie so ein Zettelchen gekriegt?
Nee, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht von vielen Leuten, dass denen sowas passiert ist. So richtig Zettel, kannst du mal weitergeben.
Ja. Ja gut, ihr hattet schon Handys, ne?
Vielleicht hat es das so ein bisschen abgelöst, ja. Und es hat sich dann mehr da abgespielt, ja.
Und da hattet ihr eine WhatsApp-Gruppe. Hm. So, gut.
Ich kreuze an.
Du hast ich habe schon angekreuzt.
Ja, du hast ja schon Frage 2.
Ja, willst du es sehen?
Soll ich mal starten? Wir drehen gleichzeitig um.
3, 2, 1.
Ja!
Oh Carlo, das freut mich sehr. Ja, ich freue mich. Hallo, mein Freund.
Hallo, mein Freund.
Ich grüße dich. Carlos, schön.
Freut mich sehr. Und es hat mir sehr Spaß gemacht, dass wir das hier zusammen gemacht haben. Ich hätte es mir schöner nicht vorstellen können.
Doch, ich mir schon.
Ja?
Nein, es war ein blöder Scherz. Es war wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen. Ich weiß nicht, wie kommen wir jetzt hier raus aus der Nummer? Apropos Nummer, wollen wir noch Nummern austauschen?
Genau,
die tauschen
wir jetzt. Am besten, wenn das Mikrofon aus ist.
So ist es. Und dann
freue ich mich auf alles, was kommt.
Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
Auch. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.
Na, wie war's?
Ich habe einen neuen Freund und ich hoffe, dass wir im Austausch bleiben, wobei ich glaube, das wird erstmal wahrscheinlich tatsächlich über Handy funktionieren. Vielleicht kommt er mich tatsächlich besuchen im Sommer, man weiß es nicht. Und ich habe in diesen 4 Folgen mir gedacht, mit dem Carlo könnte ich mir auch einen Podcast vorstellen, wo wir dann thematisch uns über irgendwas, es war einfach toll zu sprechen. Dieses öffentliche Kennenlernen ist dann natürlich nochmal was anderes und man würde sich dann, wenn man sich tatsächlich privat kennenlernt, nochmal ein bisschen anders auf Themen einlassen. So. Und das war ganz toll.
Ich hätte es mir besser wirklich nicht vorstellen können. Ich fand es so angenehm, ich fand es so schön, ihn kennenzulernen und das war also wirklich das Beste, was ihr mir hättet tun können. Ich fand vor allem schön, wenn er erzählt hat von dem, wie er war in ungefähr meiner Lebensphase. Ich weiß nicht, ob er da viel erzählt hat, weil ich eben in dieser Lebensphase bin und er ganz bewusst so dann Geschichten aus dieser Zeit gewählt hat, weil da, glaube ich, waren viele dabei. Aber ich fand es total spannend, weil bei ihm ja seitdem auch so viel passiert ist und das gibt mir Hoffnung, dass ich hoffentlich auch noch viele schöne Sachen erleben kann. Wir haben jetzt einige Pläne oder Sachen, die wir machen könnten in den Bergen. Und ich bin öfter in München, da ist der Ammersee nicht weit, da sind die Berge nicht weit und dann hoffe ich, dass sich das umsetzen lässt.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen, wo ich mich als Intensivpfleger mit lauter Stimme für die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und die Arbeitsbedingungen darin stark mache. In diesem Podcast geht es allerdings nicht um mich und nicht um Politik, sondern um Menschen, deren Gesundheits- und Krankengeschichten für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, Geschichten des Zweifelns und Storys über die Höhen und Tiefen des Lebens. Für diesen Podcast bin ich für SWR 3 durch ganz Deutschland gereist und habe einige der Menschen hinter diesen Geschichten kennengelernt. Und ich freue mich, sie euch hier vorstellen zu dürfen. Das ist True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.